Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Tag 1 nach dem 1:1. Deutschland holt einen Punkt gegen Spanien. Wir sind wieder wer? Wir sind wieder da. Und das wollen wir natürlich auch unter anderem besprechen. Natürlich, wie ihr es gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer, aus Torhüter-Sicht unter anderem. Und ja, ich bin natürlich wieder nicht alleine. Johannes, du bist wieder mit dabei. Hallihallo.
Hallo, hallo. Ich gebe jetzt mein WM-Debüt. Ich freue mich.
Man muss natürlich auch immer dazu sagen, ne, dass du die WM boykottierst und eigentlich ein total schlechtes Gewissen hast. Muss man ja immer dazu sagen. Als wäre es nicht sowieso schon klar.
Ja, nee. Nee, ich boykottiere doch nicht die WM.
Ja, man muss immer dazu sagen, dass man ein schlechtes Gewissen hat.
Ja, also ich meine, das Ganze drumherum, da, wie du sagst, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist klar, dass es scheiße ist, aber rein sportlich, ey, das tut mir dann auch leid. Okay, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Da tut es mir leid, das zu sagen, aber es macht richtig Bock. Also es sind geile Spiele, es sind viele Underdogs oder viele Mannschaften, mit denen man nicht so rechnet, die irgendwie gewinnen. Marokko, Belgien, irgendwie Japan, Deutschland ja auch letztens. Also das sind,
Saudi-Arabien gegen den Argentinier.
Das wollte ich eigentlich ignorieren jetzt hier bei dieser Aufzählung, aber ja, du hast recht. Ecuador, Niederlande, Alter, da sind geile Spiele, geile Überraschungen und das macht rein sportlich und macht es schon Bock auf jeden Fall. Aber du hast natürlich recht, so das Drumherum macht es ein bisschen, ja, trübt das Ganze natürlich, das ist klar, aber das haben wir schon oft durchgekaut, ne?
Absolut. Wurde auch, kann ich noch verweisen auf die letzte Folge, da habe ich es eingangs schon mal in einem 3-minütigen Monolog vor mich hingestammelt. Aber ich glaube, das sollte alles klar sein, wie meine Haltung dazu ist und ja.
Ja, also deswegen, dann man will ja, man braucht nicht zum 100.000. Mal sagen, dass man für Menschenrechte ist. Also das ist ja so, ne? Das ist ja.
Das ist auch da irgendwie das, was mich auch immer stört, ist der Richter mit Anspruch, aber es ist halt immer so, man holt dann quasi immer nur so diesen Applaus der eigenen Bubble ab. So,
ja,
also
ja.
Wo es dann sowieso kein gibt, der sagt, oh, ja, nee, warte mal, die Menschenrechte, nicht, das sehe ich anders. Also, das ist ein bisschen blöd manchmal.
Auf jeden Fall.
Wir müssen auch nicht drüber reden, also wir sind jetzt auch kein, auch wenn Magenta TV sich mit meinen Analysen gerühmt hat, irgendwie die Woche auf Twitter.
Ja, ich habe es gesehen.
Bin ich irgendwie auch kein, oder sind wir jetzt auch kein Medium, was irgendwie so überregional übelst groß ist. Also die paar hundert Hörer oder tausend Hörer, keine Ahnung.
Genau,
müssen wir uns auch nicht größer machen, als wir sind. Und ja, von daher würde ich sagen, gehen wir einfach sportlich rein. Und du hast eben schon angesprochen, Niederlande, Ecuador. Deine Ecuadorianer, die du ja irgendwie schon so als Dark Horse der Gruppe, also auf jeden Fall ein Kandidat für die K.O.-Runde in dieser Gruppe Art gesehen hast, oder immer noch siehst, haben gegen Holland gespielt. Und da lass uns gleich auf dieses 0:1 aus ecuadorianischer Sicht gucken. Galíndez, den ich eigentlich ganz okay finde, so für dieses WM-Niveau, ist ja immer mal so ein paar ganz wilde Typen dabei, hat jetzt halt hier leider dieses Klischee halt bestätigt, ne? dieses bisschen taktisch mitunter wilden südamerikanischen Torhüters. Das 0:1 durch Cody Gakpo, der da aus, was sind das, 17 Meter, halblinke Position vom Stürmer aus zum Abschluss kommt, natürlich ein saftiger, satter Schuss, schlägt direkt neben den Pfosten ein, aber Galíndez steht für mich viel zu weit vorne. Also steht an der 5-Meter-Kante vorne. Wenn er weiter hinten steht, ne, kann er da, glaube ich, wesentlich besser agieren und auch reagieren.
Und vielleicht auch ein bisschen zu zentral?
Hat das weiter nach rechts gehen müssen? Aus Todesicht.
Ja, als Frage.
Warte mal, ich gucke jetzt eben mal noch diese Hintertorperspektive. Ja, definitiv. Weil ja links eigentlich, genau, weil Gakpo den Ball ja klar auf den linken Schlappen hat. Und ja auch zwei Verteidiger mit davor stehen, ne?
Ja.
Also müsste es ja wirklich sehr, sehr blöd zugehen, wenn dann durch beide Verteidiger oder der Ball durchgeht, durch die Beine oder so. Ne? Gibt es ja auch viele Stürmer, die den Ball, das alte Hermann Gerland-Schule, ne? Warte, bis der Verteidiger einen Schritt macht, dann schießen durch die Beine.
Ja, ich meine, die Niederländer spielen es relativ schnell natürlich auch, aber man sieht, dass Galíndez eigentlich den Ball gut verfolgt, aber also ne, immer auf der Höhe quasi des Balles ist, aber dann den letzten entscheidenden Schritt dann eben nicht noch weiter nach rechts geht. Aber natürlich ist der Abschluss jetzt ja auch nicht verkehrt, sehr platziert, da passt auch nicht mehr viel zwischen Ball und Pfosten. Ja, es ist eher eine taktische Unsauberkeit als ein Fehler, oder? Oder
von Galidis. Ich würde schon sagen, das war halt schon ein Fehler, also er steht halt so weit vorne, okay. Und dann ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es eben sagst, halt, dass er diesen letzten Schritt nicht mehr mit nach rechts macht und die Positionsanpassung dann bis zum Ende durchzieht, kommen für mich dazu viele Sachen zusammen, wo er Aktien drin hat. Ne? Einmal zu weit vorn gestanden und einmal diese seitliche Positionierung nicht ordentlich hingekriegt. Mhm. Ja, und dadurch hat er halt, also dadurch sieht es halt ziemlich unhaltbar aus, weil er überhaupt gar nicht in Reichweite ist. Aber wenn du halt deine Position da besser vorher hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da höhere Chancen hast. Weil es geht ja immer erstmal darum, deine Chancen zu erhöhen, Bälle zu halten. Und ich glaube, wenn er weiter hinten steht und eben, wie du sagst, diese Position weiter nach rechts anpasst, von sich aus gesehen, dann
hält er den.
Dann kommt er auf jeden Fall, glaube ich, noch mit der Fingerspitze vielleicht dran. Ob es dann vielleicht gereicht hat, um den Ball um den Pfosten zu lenken, keine Ahnung. Aber seine Chancen hat auf jeden Fall erhöht.
Okay. Ja, vielleicht kurz zu den Teutern von Ecuador kann ich ja zwei, drei Sätze sagen. Ja, Galíndez ist ja auch gebürtiger Argentinier, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Nee. Der wurde eingebürgert erst 2019, also ist in Rosario geboren, Argentinien gespielt, pipapo, und dann, ich weiß gar nicht, 2012 ist er, glaube ich, dann nach Ecuador und wurde 2019 eingebürgert, hat dann aber auch fast alle Spiele gemacht in der Quali. Wurde jetzt auch kurz vor der WM mit Aucas Meister in Ecuador, also ein kleiner Verein, der zum ersten Mal Meister wurde, da hat er im Finalspiel auch einen Elfmeter gehalten, also hat er auch echt in der Liga mega stark gespielt, so bei einem kleineren Verein, und ist natürlich, ja, auf der einen Seite schön, dass man ihn da gewonnen hat für den Verband. Auf der anderen Seite hast du halt mit Moises Ramirez ein Riesentalent. Wir hatten vor der WM ganz kurz mal über ihn geschrieben, Sascha, von Independiente del Valle. Mit 22 wirklich ein sehr, sehr großes Talent. Auch perspektivisch einer für Europa, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Und
kurz, Independiente del Valle, wissen ja wahrscheinlich die wenigsten, also sie haben jetzt schon zum zweiten Mal, ne, die Copa Sudamericana gewonnen.
Genau, ja.
Genau, also das Pendant sozusagen zur Europa League. Stand ja damals schon bei dem ersten Triumph, 2019 war das, meine ich?
Ja.
Oder damals schon im Tor?
Ich meine schon.
Ja, also Independiente hat ja generell so eine ziemlich junge Truppe, ne, und definiert sich ja stark über so ihre Nachwuchsarbeit.
Mhm, ja.
Ne? Ist auch recht einzigartig, glaube ich, ja. So im südamerikanischen Spitzenfußball, dass da so eine junge Truppe einfach international einfach Titel holt, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Und haben halt so gerade so mit die beste Ausbildung in ganz Südamerika fast, wenn man mal jetzt Brasilien ausklammert. Und du hast auch einige von Independiente, der war ja im Kader von Ecuador und das war eigentlich eine coole Ergänzung, aber ja gut, da wollte man halt eher so der Erfahrung vertrauen, ist dann wahrscheinlich nach der WM könnte sich das dann Ganze zu Ramirez ändern. Ist auch jetzt ein bisschen müßig zu sagen, ja, Ramirez hätte gerade in dieser Situation besser reagiert. Das brauchen wir nicht anfangen, aber einfach nur so als kleinen Ausblick, dass man da auch hinter Galíndez auf jeden Fall noch zwei ganz gute Torhüter hat. Ich habe gerade nochmal, während ich hier so gebabbelt habe, geschaut. Ramirez hat die erste Südamerikaner hat er nicht mitgewonnen.
Okay.
Mhm. Also hat jetzt die im Oktober, die hat er gewonnen. Ja, genau, das wollte ich nur sagen.
Ja, sehr gut. Also gefällt mir auch ziemlich gut der Moises Ramirez. Mich eigentlich schon ein bisschen gefreut, dass er vielleicht spielt, aber hat er, glaube ich, auch in der Quali, wie du schon sagtest, eigentlich kaum Spiele.
Ja.
Weil eben Galíndez da mit seinen 35 Jahren vielleicht auch die sichere Variante da dargestellt hat.
Yes.
Wir haben auch gesehen, Galíndez hat auch bei Quilmes gespielt. Liebe Grüße an
Andi Geidl. Ja.
Der Stelle war weiß. Irgendwie ausgeliehen, irgendwie, als er noch bei Rosario spielte. Und dann ist er nach Chile gewechselt.
Ja.
War coole Karriere auf jeden Fall, die er da irgendwie so hingelegt hat. Jetzt eben nochmal.
Aber jetzt noch eine WM mit 35.
Genau, genau. Okay, mega cool, geil. Ja. Und halt kommt mit einer Meisterschaft, mit dem, wie du sagst, nicht so guten Verein daher. Ja. Irgendwie eine coole Story.
Höhepunkt der Karriere mit 35, sehr cool.
Ja. Genauso ein bisschen, wie es ist halt bei, um vielleicht die Brücke rüberzuschlagen zu Andries Noppert, der ja ähnlich verrückte oder noch vielleicht noch verrücktere Karriere hat.
Ja.
Haben wir auch letzte Woche ja schon besprochen. Natürlich auch mal sehr, sehr romantisch und auch Futter so für Sportschau und Co., ne? Wenn man natürlich dann so eine schöne Geschichte dazu erzählen kann. Aber lass uns mal über das 1:1 sprechen. Natürlich hat es wieder, es war doch nicht Ener Valencia, doch Ener Valencia hat getroffen, ne?
Genau, ja.
Aber der ursprüngliche Schuss kam ja von Estupiñán, ne?
Richtig.
Von links zu Teil, ja, auch, aber ganz kurz, also eine richtige Fackel ist. Der finde ich auch richtig stark. Also der spielt aktuell, glaube ich, bei Villarreal, ne?
Und Brighton, der ist zu Brighton gewechselt im
Sommer. Oh ja, stimmt, stimmt,
genau.
Stimmt.
Da haben sie ja eine ganze ecuadorianische Bank.
Ja,
also stimmt. Bank, im, Bank nicht im Sinne von, sie sitzen auf der Bank, sondern ein Block, sagen wir so, mit Sarmiento, Caicedo und eben Estupiñán.
Ja, genau. Also jener Estupiñán kommt dort im 16er, von ihm aus gesehen, halb linker Position, fast schon links. Also wir sprechen da von einer Verlängerung zum 5-Meter-Eck dort. Kommt da zum Abschluss mit links. Ja, und der Ball schlägt recht nah an Andres Noppert ein. Und ich würde ihn da nicht komplett frei von Schuld sprechen. Natürlich, ich will erstmal kurz deine Meinung dazu und zu der ganzen
Sache. Ja, genau, jetzt hast du mich schon ein bisschen beeinflusst, aber ich sag trotzdem, was ich vorher gedacht habe.
Ja.
Und zwar fand ich die Parade, wenn man sie natürlich nur für sich nimmt, erstmal, ja, dass er den Ball überhaupt noch abwehrt, finde ich überragend Hand, tatsächlich.
Ja, definitiv, genau.
Es ist sehr, sehr körpernah, was glaube ich, für ihn ja noch schwerer ist, wenn er mit 2,3 Meter oder 2,4 Meter, 2,3 Meter, der größte Torwart oder größte Spieler dieses Turniers ist, so einen körpernahen Ball, flachen körpernahen Ball mit der Hand noch abzuwehren, finde ich erstmal für sich genommen überragend, wirklich sehr, sehr stark. Und wie du auch schon gesagt hast, der Abschluss auch, richtige Fackel, hast du, glaube ich, gesagt. Es ist schon echt ein mega starker.
Estupiñán ist die Fackel.
Ah, okay.
Und auch der Schuss war auch eine Fackel.
Wirklich sehr, sehr harter Schuss. Halt nicht ultra platziert, aber wirklich sehr, sehr hart. Genau, den Fehler, wenn man es denn so nennen will, ist ja eher, dass er den Ball nicht. Also so habe ich das natürlich wahrgenommen. Du wirst gleich erklären, was der wahre Fehler ist vielleicht. Da ist, dass er den Ball nicht, dass er ihn vor Ener Valencia, vor Ener Valencias Füße so ein bisschen abwehrt und nicht noch weiter zur Seite oder eigentlich nur zur Seite ist eigentlich die einzige Option, wenn man sich das so anschaut. Aber von einem Fehler zu sprechen, der Abschluss ist echt sehr gut, die Parade ist gut. Das Einzige, was mir vielleicht noch eingefallen ist, da kannst du auch gerne was zu sagen, ob er vielleicht sogar eine Fußabwehr dann, ob das die bessere Möglichkeit gewesen wäre, dann da kommt er vielleicht mit der Fußabwehr auch an den Ball und hat dann die Möglichkeit, mit einer starken Fußabwehr den Ball noch irgendwie eine Richtung zu geben, die eben nicht vor einer Valencias Füße fällt, der Ball.
Ja.
Gerade ein bisschen wild formuliert, aber
das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde erstmal wieder von nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich glaube, wenn er den Ball nur so hält und der steht nicht in der Valencia dort und vielleicht dann eben ein Mitspieler, Ake stand, glaube ich, dort noch in der unmittelbaren Nähe. Also wenn er den quasi nur so hält und dann kommt so ein Mitspieler am Ball und trischt ihn irgendwie übers Scheiterndach, dann feiern sie ihn alle, weil es so eine geile Aktion war. Ähnlich, da hat mich ein bisschen an diese Neuer-Szene erinnert vor dem 1:1 gegen Japan, wo er das auch so recht schnell unten war und dann auch der, wer war es, glaube ich, das 1:1 geschossen von Japan gegen Deutschland, aus der Bundesliga, nicht Asano, sondern doch, Asano hat, glaube ich, getroffen, oder?
Asano
der Freiburger. Bin ich denn blöd?
Doan.
Ja,
Doan. Er hat echt Doan das 1:0 gemacht?
Ich glaube, Doan hat das 1:1 gemacht, ja, oder mal?
Das andere 1:1.
So viel Zeit muss sein. Deutschland gegen Japan wird mir auf Google schon vorgeschlagen. Doan, siehst du? Ritze Doan. Und das zweite dann Asano, Bundesliga bildet aus. Hat mich auch so ein bisschen erinnert an diese Szene, ne? Schuss aus kurzer Distanz, wenig Reaktionszeit, wenig Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ne? Fuß- oder Handabwehr. Und da hat sich Neuer und auch Noppert jetzt hier beide für die Handabwehr entschieden. Und wenn man wirklich nur allein rein diese Parade sieht, überragend, komm schnell runter. Eigentlich auch eine sichere Parade, denn also es ist nicht so, dass der Ball dann irgendwie so knapp um den Pfosten gelenkt wird, sondern ja, eigentlich eine starke Hand. Aber ich glaube auch, und da komme ich jetzt zu dem, was du auch als quasi Alternativlösung für diese Parade vorgeschlagen hast, eine Fußabwehr. Weil wenn wir sehen, wo der Ball einschlägt und wo quasi Noppert mit seiner Hand dann hinkommt, ist das im Endeffekt genau da, man sieht es an dieser Hintertorperspektive ganz, ganz gut, genau da, wo vorher sein Fuß stand. Ne? Mhm, und gerade so Schüsse, die extrem nah am Körper dran sind, ist vielleicht auch so eine, der Tatsache geschuldet, dass jetzt so diese, die Fußabwehr generell in den letzten oder vor 10, 15 Jahren nicht so gefördert wurde. Also man wollte dann eher wirklich so eine Handparade sehen, weil die Torhüter dann auch athletischer wurden, weil sie auch flexibler wurden. Ne? Man hatte nicht mehr diese steifen Böcke, sondern auch wirklich schnelle Keeper. So, das jetzt ein Jan Sommer dann war in der Bundesliga, also der macht auch ganz, ganz oft so eine Handparade, auch nah am Körper. Und dass sich vielleicht viele Torhüter oder in der Ausbildung dann einfach zu fein sind, sozusagen jetzt einfach mal nur den Fuß rauszustellen, weil es auch nicht ganz so gut aussieht. Sieht natürlich immer spektakulärer aus, wenn du dort mit der Hand drunter kommst. Sieht auch geil aus, die Parade, ne? Müssen wir auch ganz klar sagen. Aber mit dem Fuß kannst du dann vielleicht auch nochmal den Ball kontrollierter abwehren, weil so kannst du ihn meistens, also welche Option hast du dann mit der Hand, den Ball abzuwehren? Entweder, wie er es macht, nach vorne so gepatscht oder so zur Seite, was auch recht schwierig ist, den Ball dann so quasi ganz klar zur Seite abzulenken, auch in der, aus dieser Distanz heraus, ne? Mhm. Wo du eigentlich nur froh bist, dass du die Hand dahinter bekommst und dann springt er meistens halt nach vorne, weil du den Ball ja dann aus dieser kurzen Distanz auch, weil du kommst ja dann, jetzt wird es sehr, 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 sehr nerdig, aber du nimmst ja quasi die Hand so von oben nach unten auf diesen Ball, weißt du, also du kommst ja quasi nicht wie bei so einer normalen Parade so mit der Hand so klar dahinter, sondern du kommst ja eher so von oben, schiebst du die ja so drauf. Dann kriegst du die halt nicht so dahinter und kannst sie dann so ein bisschen mit der Hand Ballen so wegdrücken zur Seite. Und dadurch springt der Ball halt meistens davon. Du kannst ihn dann ja nicht so, wenn du die Hand so von oben runter kriegst auf den Ball, recht schwierig dann zur Seite noch weglenken oder den Ball noch so Seitdruck geben. Und dadurch springt er halt meistens nach vorne. Wenn du halt nur den Fuß so rausstellst, hast du eine bessere Kontrolle vielleicht über den Ball, den dann auch zu klären, aktiver auch zu klären, als nur nach vorne zu patschen. Und wie gesagt, unter der Prämisse, dass sein Fuß eben dort stand, wo der Ball dann im Endeffekt einschlug und wo er dann auch mit der Hand hinging, glaube ich, wenn er hier mit dem Fuß hingeht, hat er die bessere Chancen, so einen Ball zu halten. Aber nochmal, das ist eine extrem schwierige Situation. Kurze Distanz, sehr harter Schuss, ganz, ganz wenig Reaktionszeit. Ne? Und wenn jetzt eben in den letzten Jahren da die Fußabwehr so ein bisschen in Verruf geraten ist, ne, weil es manchmal ein bisschen unsauber aussah oder Torhüter den Ball auf sichern wollten, ja, liegt es ja einfach daran, dass er dann dadurch vielleicht sich unterbewusst dann für eine Handparade entschieden hat, die aus meiner Sicht jetzt hier nicht die richtige Entscheidung war. Mhm. Aber ich mache ihm jetzt da keinen Vorwurf, weil es wirklich so eine unfassbar schwierige Situation war, der in dieser Kürze der Zeit da eine richtige Entscheidung zu treffen. Ne?
Mhm. Bueno.
Sehr gut. Aber trotzdem, Noppert, also ich war echt kritisch am Anfang, weil unser aller Mark Flecken überhaupt nicht nominiert wurde. Und dann auch, weil ich dachte, okay, gut, dann wird er jetzt halt Justin Bailo spielen lassen von Feyenoord. Ja, aber dann natürlich Andreas Noppert mit seinem ersten zwei Länderspielen überhaupt für die Elftal, dann direkt jetzt hier zu spielen. Cooler Typ auf jeden Fall irgendwie. Also steht auf jeden Fall hinten sein Mann. Gibt es eigentlich wenig zu beanstanden bei ihm bisher, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt kein Fehlgriff irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes von Van Gaal. Von daher auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, das ist klar. Aber ja, das macht ja auch so eine WM so ein bisschen aus, ne? Immer so, ja, mit dem einen oder anderen Spieler, mit dem man jetzt nicht unbedingt rechnet. Ja, ich glaube, die wenigsten haben auch damit gerechnet, dass Enner Valencia in zwei Spielen drei Dinger macht. Das sind ja die
Geschichten. Aber hat er jetzt irgendwie, genauso viel WM-Tore wie irgendwie Zidane oder so? Oder was war denn das? Hat jetzt ja schon in drei WMs irgendwie getroffen, ne?
Genau, ja. Und hat auch der letzte Torschütze von WM-Torschütze von Ecuador, der nicht Enner Valencia war Ivan Caviedes 2006 in Deutschland. Das war derjenige, der sich auch so eine Art Spider-Man-Maske dann aufgezogen hat. Vielleicht
sich
die ein oder
andere. Ja.
Genau. Aber wie viel er jetzt genau hat, weiß ich gerade nicht auswendig, aber es müssten echt so 7, 8
hat er vielleicht. Ja, also der hat auf jeden Fall einige WM-Tore sozusagen und halt, gab's total halt irgendwie so eine random Auflistung von Spielern, die weniger haben. Und da werden natürlich irgendwie alle reingeschmissen, als wenn die halt nur ein WM-Spiel haben, so Ibrahimovic oder so gefühlt, ne?
Ja, klar.
So, aber klickt natürlich gut. Ja, Enner Valencia, geiler Typ auf jeden Fall. Ne?
Auf jeden.
Gefällt mir. Dann lass uns doch mal weitergehen zum wichtigen Spiel, für die oder wichtigsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gestern. Fairerweise auch das einzige, fällt mir gerade ein. Also war es natürlich das Wichtigste. Und natürlich müssen wir jetzt auf Neuer und sein Gegenüber Unai Simon gucken. Direkt in der 6. Minute hatten wir dort so eine Szene, als Dani Olmo, also wirklich ansatzlos, einen aufs Tor gejagt hat, den Neuer dann gerade so gegen die Latte gelenkt hat. Hatte dann auch Glück, glaube ich, weil er hat auch dann direkt im Anschluss gleich gezeigt, hier, ich habe den Ball nicht gesehen, weil ich, glaube ich, auch Thilo Kehrer da mit dem Bein hingegangen ist, der Ball dann durch Kehrers Beine so unten drunter durchging und dann noch irgendein Schwein mit rumrannte. Aber hatte Neuer schon ein bisschen Glück, dass er ihn überhaupt noch irgendwie so bekommen hat und gegen die Latte gelenkt hat, weil es auch ein bisschen unkonventionell ist, wie er da übergegriffen hat, ne? Also könnte vielleicht ja. Gehen mit beiden Händen hin oder so, ne?
Ja, genau. Ist eigentlich genau, was ich sagen wollte. Das unfassbare Parade, aber sieht ein bisschen unkonventionell aus, was dem Ergebnis keinen Abbruch getan hat, auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz was zum dadurch, dass der Schuss so verdeckt war, auch im Süle, genau, das geht unter Kehrers Beinen durch, aber Süle rutscht ja vorher noch so ein bisschen da rum. Ich weiß gar nicht, ob er ausrutscht, ob es eine Grätsche war, aber das ist ja auch aus Neujahrs Perspektive, glaube ich, auch nochmal viel, viel schwerer, das überhaupt einzuschätzen und da gar keinen Schuss überhaupt zu sehen, ist
dann ist es zu spät, ne? Olmo hat auch eine recht gute Schusstechnik, also der Ball hatte jetzt hier zwar in dem Fall eine recht gerade Flugkurve, ne? Aber da reicht es ja manchmal schon aus. Also wenn Kehrer halt das Bein nur ein bisschen tiefer hält, dann lenkt der Ball auch mal ganz eklig ab. Und dann wird es noch viel, viel schwieriger für Neuer. Und auch weil der Schuss eben so ansatzlos war und verdeckt, war es schon, finde ich, eine sehr, sehr gute Parade, unkonventionell sicherlich, ne?
Ja.
Aber hat er auch ein bisschen Glück gehabt, ne? Also dass er nicht beiden hingeht, weil er erwischt ihn ja quasi so ein bisschen mit der Oberhand weg. Also an schlechten Tagen geht er vielleicht dann rein, ne?
Wenn du oder wenn man sich die Wiederholung ansieht vom ZDF, wo aus der Perspektive, wo quasi Olmo mit dem Rücken zur Kamera ist, sieht man, dass er Olmo einen ganz kurzen Ansatz davon hat, dass er jetzt losrennt zu jubeln. Das ist wirklich überragend. Ja. Er glaubt, er hat auch echt gedacht, er geht rein, aber ja, nicht mit Manuel
N. Ah ja, stimmt, ja. Stimmt.
Siehst du, das ist echt überragend. Dieser eine Hüpfer, wo er denkt, okay, jetzt drehe ich ab zum Jubeln. Ich würde es auch gerne ein bisschen weitermalen, weil wenn du das erste Gegentor in der 7. Minute kriegst, dann fängt sich Deutschland nicht mehr, auf keinen Fall. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dann ist das Ding durch, sage ich jetzt einfach mal.
Das wird auf jeden Fall ganz eklig, ja.
Ja, also auch mega wichtige Parade so früh im Spiel. Ja, Manuel Neuer halt, ne? Der braucht nicht viel Anlaufzeit. Den kannst du auch in der ersten Minute wahrscheinlich so ein Ding draufballern. Und der ist am Start, aber wirklich überragend. Schönes Ding.
Ja, wobei, also Neuer stand dann jetzt ja trotzdem schon, ne? Gegen Japan in der Kritik. Also das erste Gegentor hatten wir auch, also wer sich genau interessiert, haben wir letzte Woche alles besprochen, ne? Aber er hatte jetzt auch in diesem Spiel so einige Szenen dabei, auch gerade so hinten im Spielaufbau, wo so einige Pässe so ein bisschen lasch dort irgendwie durch den Sechserraum gespielt wurden oder halt irgendwie so kurz vor knapp dann irgendwie noch vom gegnerischen Stürmer weggespitzelt wurden und dann noch gespielt wurden, obwohl der Stürmer dann schon von links oder von rechts angelaufen ist. Ne? Also das heißt, ich schon mal ruhiger vom Fernseher, wenn Neuer irgendwie einen Ball hatte, so, ne?
Das auf jeden Fall war jetzt speziell auf diese Szene bezogen, genau. Aber du hast natürlich recht, dass es in Sauberkeit, es war schon mal sauberer, das würde ich so unterschreiben auf jeden Fall.
Ja. Wie siehst du denn, weil wir halt jetzt auch noch ein paar Zuschriften bekommen haben, oder ich zumindest auf Twitter, wie siehst du denn Neuer bei dem 0:1 durch Morata dann in der 61. Minute oder 62. was dann? Also Morata lässt ihn also erstmal finde ich ein richtig schönes Tor, dass du halt auch nur schießt, wenn du halt ein erfahrener Stürmer bist, ne? Flanke oder flache Hereingabe von Jordi Alba da von links, den Morata eigentlich nur mit dem Schlappen quasi ins kurze Eck reinlenkt. Süle macht ja dann die lange Ecke zu, also ich glaube jetzt nicht, es wäre von Neuer nicht möglich gewesen, erstmal die Flanke vorher abzufangen, weil Morata etwa so 5-6 Meter vorm Tor am kurzen Pfosten da zum Abschluss kommt, also die Option hätte Neuer gar nicht gehabt. Süle macht die lange Ecke ja auf jeden Fall zu, es wird recht schwierig dann für Morata dann mit rechts oder mit links, also mit links wäre es glaube ich gar nicht vom Schrittrhythmus hergegangen, aber mit rechts den Ball irgendwie das lange Eck zu drehen, ginge gar nicht. Also hätte Neuer da vielleicht ein bisschen mehr die kurze Ecke zumachen müssen oder aus seiner Sicht noch weiter entgegenschieben müssen?
Ja, also klar kann er noch den einen oder anderen Schritt noch mehr in die Ecke machen, vielleicht eins vor noch. Aber man muss auch sehen, dass der Abschluss von Morata ja wirklich im Fünfer stattfindet, wenn ich mir das jetzt gerade hier nochmal anschaue. Oder auf der Fünferlinie, aus so einer kurzen Distanz, mit so einem, ja, du hast recht, er hat nicht viele andere Optionen, aber dass er ihn trotzdem so nimmt mit dem Außenriss und so in die Ecke schießt, oder ja, ganz in die Ecke natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine, da würde ich ihn eher rausnehmen. Aber ob er da alles richtig gemacht hat, würde ich auch eher zweifeln.
Ja,
also weiß ich auch. Und vielleicht auch noch, dass, um das kurz zu Ende zu bringen von meiner Seite, weil es auch ein bisschen müßig ist, aber so ein früherer Neuer, hätte der den vielleicht noch wie Richtung 2014 gegen Benzema, das gegen Frankreich, das Ding, wo er den Arm so hochreißt, irgendwie da gegen Morata auch so hochgerissen.
Weiß ich nicht. Ja, guter Punkt. Also man sieht erstmal, finde ich, in der ersten oder in dieser Hintertorperspektive, sieht man, wie tief Neuer steht. Und er steht eigentlich so tief, dass seine Hände dann fast am Boden unten sind. Mhm. Was auch, also er steht, also hat die Arme ja recht oft unterhalb der Knie. Ne? Also ist jetzt keiner, der die Arme immer seitlich hat, so wie es vielleicht ein Oliver Baumann oder so manchmal zeigt. Ne? Was auch so sein Stil ist. Aber ich gebe dir schon recht, ich hatte auch mal so das Gefühl, weil es auch bei dieser 1-2-Szene gegen Japan war, bei dem letzten Gegentor oder kurz vor Schluss, dass Neuer da ja auch extrem darauf bedacht war, so früh wie möglich seine Position zu haben, um dann zu reagieren. Also vielleicht hätte ein früherer Neuer, vielleicht mit der Spielpraxis, keine Ahnung, da einfach proaktiv agiert. Also wäre dann, als er gesehen hat, okay, Morata kommt jetzt hier entgegen, dass er dann Morata aktiver Druck gegeben hätte. Aber auch da, glaube ich, wäre es schwierig geworden, weil Morata den Ball ja eher so lupft. Ne? Da ist ja kein gerade geschossener Ball, der erst ansteigt, sondern der chippt ihn ja gleich und da fällt dann ja so hinten dann eher noch so leicht runter. Also ist schwierig, Neuer da jetzt einen krassen Vorwurf zu machen, weil die Szene einfach auch recht schnell war und Morata den Ball wirklich auch sehr, sehr gut einfach drüber gechippt hat. Aber es ist auffällig, dass Neuer jetzt sowohl bei dem Japan-Spiel, bei der Japan-Szene, also auch jetzt hier, beide Male sehr konservativ agierte, also sehr, sehr zurückhaltend einfach blieb, um seine Position so schnell oder so lange wie möglich und auch so früh wie möglich schon einzunehmen und auch zu halten dann am Ende. Ja, also wir können jetzt natürlich sagen, wenn er seine Grundposition ein bisschen vorher anpasst und die Arme nicht ganz so tief hält, dann hat er einen kürzeren Weg nach oben und dann auch trotzdem auch irgendwie nach unten, weil du ja 50-50 hast und so hat er jetzt erstmal nur unten zugemacht. Weil du vielleicht das heute auch nicht denkst, der chippt den jetzt direkt drüber, so mit dem rechten Bein vor allem. Kann ich es auch nachvollziehen und das ist auch sein grundsätzlicher Torwartstil, diese tiefe Haltung. Das wäre jetzt vielleicht nur eine Sache, die können wir jetzt nicht erstmal kritisieren, weil es halt seine grundsätzliche Anlage erstmal ist, wie er sich auf Schüsse vorbereitet. Na, das ist dann, glaube ich, noch schwieriger, das zu kritisieren, weil nicht jeder Torhüter hat ja die gleichen Voraussetzungen, sowohl körperlich, ne, als auch vielleicht auch mental, wie er mit Fehlern umgeht und so weiter. Und auch in der Vorbereitung auf Schüsse. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne?
Ja.
Ja, das habe ich dich schön niedergeklappert, diesen Ding.
Nein, ich überlege nur, weil das ja, ja auch ein Problem natürlich ist für die deutsche Nationalmannschaft.
Also bisher, muss ich wirklich sagen, also auch bei der letzten EM, im letzten Sommer, fand ich Neuer jetzt auch nicht komplett fehlerfrei. Also er hatte dann gerade gegen Ungarn so ein komisches Spiel drin, wo er auch bei beiden Gegentoren, aber einmal dieser Kopfball von Scholloy und dann dieses Kopfballtor von Andras Schäfer in der zweiten Halbzeit dort, auf jeden Fall seine Aktie mit drin hatte bei den Gegentoren. Und jetzt hier wieder so ein bisher von drei Gegentoren, bei, sag ich mal, anderthalb bis zwei, also wenn du quasi den halben von dem ersten Gegentor gegen Japan jetzt den halben von hier mit aufhörst, bist du bei zwei so. Es ist schon recht viel dafür, dass du halt Welttorhüter bist und eigentlich viel, viel mehr kannst, aber auch da reden wir es wieder, ne? Mein Torhüter, der jetzt lange verletzt war, ist jetzt erst wieder mit reingekommen.
Ja.
Okay. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ein anderer rein muss, ne? Ganz und gar nicht. Ich sehe jetzt auch nicht, dass Tastegen das vielleicht besser gemacht hätte oder eine bessere Ausstrahlung da hinten drin hätte, aber das ist jetzt schon dann doch auffällig gewesen, dass er jetzt schon bei diesen von 2 von 3 Gegentoren da ja auf jeden Fall mit eine Aktie irgendwie dran hat.
Ja, zieht sich ja irgendwie durch die ganze Mannschaft von Deutschland, dass du keine Weltklasse hast. Also das ist ja nicht Weltklasse, was Neuer bei der WM einfach zeigt. Und dann reicht es halt auch manchmal nicht gegen Japan. So.
Ja, guter Punkt. Ja.
Da muss man sich, glaube ich, langsam ein bisschen mit der Realität abfinden, weil man kann immer träumen und so weiter, aber mit der Realität hat das dann nichts zu tun. Take dazu.
Ja, sehr gut. Dann lass uns diese Neuer noch mal abschließen. Mhm. Und weil du gerade eben Weltklasse im deutschen Kader gesagt hast, dann, also einer hat es halt, das ist halt Musiala, also das war gestern wieder unfassbar.
Ja, okay.
Aber er hatte halt trotzdem schon so eine Szene dabei, wo ich glaube, wenn er jetzt noch so 10 Jahre älter wäre, dann macht er ein bisschen überlegt da rein, wobei ich immer noch sage, diese Szene in der 72. gegen Unai Simon war von Simon auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Sehr geduldig da geblieben, im Fünfer vor allem geblieben und hatte dann eigentlich auch einen sehr, sehr guten Winkel. Also Axel hat es ja in der letzten Woche eigentlich auch angesprochen oder in der letzten Folge angesprochen. Also er sagte, wenn du halt rausgehst, machst du immer erstmal, zumindest ne, so in der Berichterstattung für die Mainstream-Medien und für Leute, die sich nicht so damit auskennen, machst du erstmal nichts falsch, weil es immer heißt, da kommt der entgegen, der macht Druck, der verkürzt den Winkel. So, ne? Da machst du erstmal per se mit rausrücken, erstmal dahingehend nichts falsch. Bei Simon sieht man aber, dass das gar nicht zwingend so sein muss, dass du auch sehr, sehr viel richtig machen kannst, indem du dich einfach nach hinten absetzt oder hinten bleibst und nicht so überstürzt und nach vorne rennst und dann vielleicht einen schlechten Winkel hast oder vielleicht auch einen zu späten Stand hast. Und indem Unai Simon da stehen bleibt gegen Musiala, hinten bleibt, hat er auch einen ganz guten Winkel, hat dann auch ein bisschen mehr Reaktionszeit. Und Musiala hätte vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass er jetzt nochmal den Ball nochmal vorlegen kann und dann eigentlich einen normalen Abschluss hat und keine 1-gegen-1-Situation. Also viel Mut von Simon, der hier auch belohnt wird. Hat natürlich auch ein bisschen gezockt, natürlich, aber zocken gehört halt zur 1-gegen-1-Situation auch dazu.
Plus, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Simon macht ja erstmal 3-4 Schritte raus aus dem Tor. Also sein erster Impuls war ja genau was du sagst, was man dann vielleicht erstmal erwartet oder was man, wo man ihm dann auch keinen Fehler einheimst, sozusagen. Er geht raus, Druck machen, aber merkt dann oder entscheidet sich dann um, hat einen anderen, eine andere Idee irgendwie und ja. Und es ist echt bemerkenswert, wie, also keine Ahnung, Musiala ist ziemlich, ja, also, was sind das, 10 Meter und Simon bleibt.
Halt Position.
Ja, bleibt, also er macht ja nichts, er zuckt ja nicht mehr mit der Wimper so ein bisschen, also er tippelt so ein bisschen, aber er bietet ihm ja nichts an. Musiala guckt nur auf den Ball, nimmt das wahrscheinlich irgendwie gar nicht so war die Chance, wie sie tatsächlich da war und das ist auch so ein bisschen irgendwie ausgetrickst, Simon.
Na, weil ich glaube auch, wenn Musiala, wir hatten es glaube ich am letzten Spieltag, da wurden sie gar mal Kobel gegen wer war das, gegen Kodomuani oder so, gegen Lindström dort, als sie gegen Frankfurt gespielt haben, Dortmund, auch als Kobel dort kurz verzögert hat, als Lindström eigentlich hätte querspielen können auf Kolumbani, dann merkte, ich habe ja doch noch ein paar Meter Wiese vor mir. Und dadurch halt auch die Verteidiger dann, weil hätte Musiala den Ball sofort mit dem ersten Kontakt rechts rüber gespielt, weil er links rüber gespielt hat, Füllkrug, dann wäre das Ding gegessen gewesen. Aber das macht er halt nicht, weil er halt sieht, hier kommt kein Torhüter entgegengesprintet. Also habe ich ja noch theoretisch ein bisschen Zeit, mir den Ball vorzulegen. Und dadurch würde auch der Winkel dann nach dieser Ballannahme auch für ihn, oder dieser lässt den Ball ja, glaube ich, nur so ein bisschen rollen, dann auch für ihn schwieriger, weil er dann ein bisschen weiter nach außen geht. Ne?
Ja, Mann, sehr gut.
Also vielleicht so ein Ding, was halt auch noch dafür spricht, dass Simon vielleicht auch dann nicht nur diesen Ball gehalten hat, sondern auch diesen Querpass indirekt durch seine aktive Passivität sozusagen, indem er quasi sich einfach nur nach hinten abgesetzt hat, da sozusagen verhindert hat, diesen Abschluss. Der vermeintlichen Abschluss, wenn er dann angekommen wäre bei Füllkrug, ne, weiß man am Ende natürlich auch nicht. Man sieht es dann dieser einen Quereinstellung einmal noch ganz gut beim Sportstudio, wie dann Musiala eigentlich, bevor er dann abschließt, hätte er ihn eigentlich nur quer nach links heben können. Und selbst da, glaube ich, wäre Simon auch noch hingekommen, weil dann er erst danach nochmal kurz seine Position, du hast vorhin diese Tippelschritte angesprochen, nach links nochmal halt kleine Schritte gemacht, um auch beim Abschluss rechtzeitig in Position zu sein. Also für mich Top-Torwart-Spiel, eine überragende Parade.
Ja, und allgemein, ich muss ja sagen, klar, ich schaue wie jeder so ein bisschen La Liga, aber ich schaue dann meistens irgendwie Spiele, wo meine Südamerikaner dabei sind. Das hast du bei Atletico Bilbao natürlich weniger. Deswegen habe ich ihn jetzt so bewusst nicht kaum spielen sehen, vielleicht irgendwann mal so, ne? Aber nicht, dass er mir da großartig aufgefallen ist, aber eine unfassbare Präsenz hat der Typ. Also das ist ja unfassbar, so wie er wirkt, so eine Aura irgendwie, finde ich beeindruckend. Also habe ich nicht mit gerechnet irgendwie.
Ja.
Cooler Typ.
Ja, definitiv. Mal sehen, ob er vielleicht irgendwie auch irgendwann mal Bilbao dort verlässt. Nochmal zu einem größeren Verein geht.
Mit Sicherheit, oder?
Ja, ist auch nicht mehr der allerjüngste, also glaube ich Ende 20 so.
25.
Also, ach stimmt, oh ja, sorry, dann tue ich ihn da Unrecht. Okay, gut. Dann kann ich mir vorstellen, dass er nicht ein, zwei Jahre vielleicht...
Das ist ja dieses typische Bilbao-Ding, ne? Die halten die Spieler dann doch noch ein paar Jahre länger, als man es ihnen vielleicht zutraut, und dann gehen sie für eine unfassbare Ablöse. Also bei den meisten zumindest.
Ja, bei den meisten zumindest, genau. Dann lass uns mal weiterschauen auf deine Albi Celeste.
Yes.
Ja, also erstmal Ochoa, rotes Trikot, blaue Stutzen, also
das ist eine
Katastrophe, wirklich.
Jetzt hat mich wie an das alte Spanien-Trikot, haben sie doch genauso in der Kombi gehabt.
Katastrophe. So. Ich habe letzte Woche mit Axel darüber gesprochen, über Modesünden und irgendwelche Torwart-Trikot-Fails und so weiter. Und dann, also diese Kombination, auch dieses neue Trikot, dieses rote
Axel, gelb, diesen
gelben Trikot, ey, Katastrophe. Ja. Angst bis bei McDonald's.
Ja, Mann.
Hier jetzt, Ochoa, also das ist erstmal der erste Fauxpas, dass er so ein. Er hätte ja auch komplett rot tragen können.
Ja.
Sagt ja auch keiner was.
Stimmt schon, ja.
Also, ach ja. So, jedenfalls das 0-1, was dann im Nachhinein ziemlich abgefallen wurde von eigentlich allen, weil Messi, Goat und so weiter. Aber ich fand, das war erstmal kein Gewaltschuss, den Messi dort ins Tor setzte. War auch eine recht große Distanz. War ja noch hinter diesem. Das waren ja locker 20 Meter, das war ja noch weit hinter diesem Halbkreis dort. Ja, und Ochoa konnte 0,0 in den Abdruck. Man sieht es in der Hintertorperspektive erneut ganz gut, wie Ochoa dort. Ja, was macht er? Also, bevor Messi schießt, macht Ochoa nochmal diesen einen Schritt nochmal nach vorn. Dadurch hat er null Balance, steht auch, finde ich, ein bisschen zu weit dann vor seinem Tor. Wobei die Reaktionszeit da jetzt gar nicht so eine krasse Rolle spielt, weil der Ball halt schon von recht weit weg kam. Aber ja, er macht wieder diesen Schritt nach vorne, hat dann gar keine Balance, gar kein Gleichgewicht und setzt dann auf den Fuß, anstatt den klar, also seinen linken Fuß klar in die linke Ecke zu setzen, setzt er den so ein bisschen nach innen, aber irgendwie auch nicht so richtig, um schnell runterzukommen. Also setzt dann auch keinen klaren Abdruck in die Ecke und kommt dann überhaupt gar nicht runter. Also wenn du schon ein kleiner Torhüter bist, ne, der jetzt nicht die größte Reichweite hat, wie jetzt ein Andreas Noppert oder so, dann muss ja zumindest mal deine Technik stimmen. Also, ich fand das schon ein absolut haltbares Ding. Also, Entschuldigung.
Ja, ich bin ein bisschen mehr bei Messi Goat Abfeier.
Ja, klar. Ja.
Ich höre, was du sagst, sehe das auch und will dir erstmal gar nicht widersprechen, dass Ochoa da natürlich nicht gut aussieht.
Da war natürlich auch verdeckt, der Schuss, ne? Muss
man auch dazu sagen. Genau, das Punkt 1, er war verdeckt. Punkt 2, so wie Messi ihn da reinsetzt, wenn du schaust, wo der Ball am Ende landet, wie nah am Pfosten, wie perfekt platziert und wie, also so, ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass der Fehler ist, dass die Mexikaner Messi da viel zu viel Platz lassen, so, ne? Das ist klar, aber dennoch ist es die eine Annahme, die direkt die Schussvorlage ist und der Abschluss direkt hinterher innerhalb von Sekunden. Mir fällt es ein bisschen schwer, ein normales Tor und einen Torwartfehler mit einem Messi-Tor und also mit einem Tor, was du von Messi bekommst, irgendwie so zu gleichzusetzen.
Ja, aber das war doch jetzt aber kein Jahrhunderttor von Messi. Also da gibt es da andere Tore von Messi, die, wo ich mehr dazu geschnallt hätte. Also das war jetzt so ein aller Welt-Tor.
Natürlich, aber das, ich fand es in seiner Gesamtheit schon hochklassig. Also das war schon überragend.
Da fand ich eher den Pass von Di Maria auf ihn gut. Aber das jetzt in Summe, das jetzt so komplett abzufeiern, das, also ich war der Letzte, der jetzt Messi nicht schätzt, ne? Das weißt du, aber.
Ja, klar.
Das war mir jetzt ein bisschen zu viel. Also da fand ich wirklich den Pass von Di Maria, den er dort quer von außen dort auf Messi spielt, eigentlich so ein bisschen an diesen, wer war es, von Mexiko unter 24 dort dran vorbei. Schon gut, auch die Annahme war dann gut, aber wie gesagt, ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, das war jetzt eine Fackel wie von Estupiñán dort vorhin oder von Rakpo ganz am Anfang.
Nee,
gut platziert. Nicht,
aber das war, den Abschluss musst du genau so setzen. Also du hast ja vier Mexikaner, glaube ich, oder drei und Julian Alvarez vor dir. Muss genau durch die Lücke und muss dann der Ball kommen, der Schuss, und muss dann natürlich noch platziert sein, dass er noch irgendwie reingeht. Und das ist alles hier passiert. Das ist genau die Schussbahn hat der Ball genommen, wie er reingehen kann. Anders kann der nicht reingehen.
Der kann aber auch nur reingehen, weil du halt einen Keeper hast, okay, der überhaupt gar nicht in die Ecke kommt. Also ich finde, das ist...
Ja.
Guck dir die Hinterperspektive an. Guck, Ochoa macht erst den Schritt davon, springt dann sogar noch hoch.
Aber ist es nicht, weil er einfach den Ball so spät sieht, dass er dann eben eine späte Reaktion dementsprechend hat? So.
Ja, aber,
und eine schlechte Reaktion dann vielleicht?
Aber wenn ich schon sehe, dass ich quasi nichts sehe, also viel vor mir los ist, dann versuche ich das noch ein Stück weiter hinten zu stehen, um dann noch eine längere Reaktionszeit zu haben. Ne? Und die Reaktionszeit, die sehe ich gar nicht als das übelste Problem. Eigentlich nur, dass er nochmal diesen Schritt nach vorne macht. Und dann, als der Schuss dann kommt, kommt er überhaupt gar nicht in den sauberen Abdruck, sondern setzt diesen linken Fuß übelst weit nach innen und kippt dann eigentlich fast nur um. Also er übt gar keinen Druck auf sein linkes Bein aus, um in die Ecke zu kommen. Also normalerweise, ich kann dann auf die Sehnsuchterperspektive wieder mal verweisen, ist es ja so, dass wenn du dich in die linke Ecke hechtest, also mit dem klaren Abdruck, ne, wenn es eben die Zeit zulässt, was hier auf jeden Fall der Fall gewesen wäre, setzt du den linken Fuß hüftbreit, okay, das eher so auf, dass du dann, dass der Fuß, die Fußspitze zu diagonal nach vorne zeigt. Er zieht ihn eigentlich so nach innen und setzt ihn dann eigentlich noch weiter innen auf, als er eigentlich vorher stand. Und dadurch verlierst du ja so, da verlierst du ja irgendwie so einen halben Meter so. Und natürlich ist aus Schüssen, die jetzt näher im Strafraum gewesen wären, wie zum Beispiel dieses Tor von Enzo Fernandes oder sowas, kann man nicht ganz vergleichen, aber jetzt nur von der Distanz her, ne? Da wäre die Zeit nicht da, dann noch einen sauberen Abdruck hinzubekommen, weil es bist ja schneller dann am Boden, wenn du den Fuß einfach nur wegziehst, wie es Ochoa jetzt hier gemacht hat. Ne? Aber jetzt auch im Verbund mit diesem Schritt nach vorne, man sieht es dann auch in einer Perspektive, wenn ich gucke einfach auf Twitter, habe ich es auch kurz analysiert, wer dort überhaupt gar kein Gleichgewicht, keine Balance hat und er ist eigentlich mehr mit dem ganzen Körpergewicht eher nach hinten gelagert und kommt gar nicht nach vorne, wo du eigentlich hin willst, zum Ball. Noch dazu dreht der Ball ja nach außen weg, ne? Messi schießt ihn links ins vom Torhüter aus, oder von Messi aus gesehen ins rechte Eck. Da dreht der Ball eher nach außen. Und da willst du dann eher versuchen, den Ball nach vorne noch zu erwischen, damit du den vielleicht, ne, an der nächsten Stelle zu deinem eigenen Körper hin bekommst. Also für mich natürlich, der Ball kann nur dorthin, wie du sagst, ne? Wenn er halt reingehen muss, dann muss er genau dort durchgehen. Aber Ochoa kann man da auf jeden Fall mit, oder würde ich auf jeden Fall mit in die Verantwortung ziehen bei diesem Gegentor.
Ja, nach dieser Erklärung will ich ja auch gar nicht widersprechen. Du hast natürlich vollkommen recht. Also das mit der Hintertorperspektive, du hast vollkommen recht, da sieht man es wirklich sehr gut. Ja. Also das war dann eher der Ochoa-Vereinskeeper als Ochoa-WM-Keeper.
Ja, genau. Aber es spricht ja nur dafür, dass es halt Ochoa natürlich spektakulärer Keeper, ne? Es ist ja auch geil, wenn der halt bei jeder WM irgendwie so eine krasse Aktion dabei hat. Aber hier sieht man jetzt auch, warum er sozusagen der ein Keeper ist, der selten über dieses Zweitliganiveau in Europa hinauskam. Ne?
Ja.
Gut. Dann lass uns mal das Ding abhaken. Erstmal.
Heiße Diskussion, Sascha.
Ja, gut, das ist gut. Ja. Nice. Will ich schon abkühlen mit der geilen Parade, die Thibaut Martinez bei diesem Freistoß gezeigt hat, wo er den Ball einfach festhält.
Fängt, ja.
Das war geil. Hat Spaß gemacht.
Wow, ja. Auf jeden Fall. Hat selbst Bastian Schweinsteiger in der Halbzeitanalyse wirklich positiv hervorgehoben, dass was Martinez da macht, fand ich, fand ich gut, weil ansonsten ist es ja wirklich, was Schweinsteiger da erzählt. Will ich jetzt gar nicht bashen, scheiß drauf. Ja, aber ja. Dass er das so, so hervorgehoben hat, dachte ich, okay, wenn selbst der Kollege das so sagt, dann war das schon ein geiles Ding.
Nee, muss so gewesen sein, genau.
Bin ich auch direkt wieder gut gelaunt.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, das bist du auch noch, wenn wir jetzt über die nächste Szene sprechen, vorletzte Szene für heute.
Yes.
Spiel Frankreich-Dänemark, Mbappé macht kurz vor Schluss das 2-1 für Frankreich, nach einer Szene von Griezmann. Müssen wir hier über Schmeichel sprechen? Mbappé kommt ja recht weit, natürlich am langen Pfosten und so weiter, das ist recht schwierig. Kommt dann auch im Fünfer dann zum Ball. Muss Schmeichel das Ding vorher vielleicht abfangen? Wie ist da deine Einschätzung? Oder kann da gar nichts machen, weil es so geil
ja, ist? Genau, ist eine richtig eklige Flanke für einen Torhüter, aber wenn ich mir das mehrfach angesehen, nachdem ich mir das mehrfach angesehen habe, ist mein Schluss schon, dass er da aktiver zum Ball, aktiver in die Flanke gehen muss, weil wenn du auf ihn schaust, wie er sich bewegt, er entscheidet sich quasi relativ früh nicht in die Flanke zu gehen, weil er relativ früh in diese Abwehrposition geht, ja, also mit den beiden Händen links und rechts vom Körper weg sozusagen. Und wenn der Ball sich dann so weit in den Fünfer senkt.
Kam ja auch, glaube ich, nur mit dem Oberschenkel dran. Das war jetzt auch kein hoher genau, Ball oder
irgendwie
so. Ne?
Ist, ja, genau, er ist ja auch irgendwie da noch, ohne dass er selbst weiß, wie dran gekommen. Und da hast du natürlich als Torwart den Vorteil, dass du deine Hände benutzen kannst und dich reinschmeißen kannst, wenn der Ball da noch im Fünfer ist. Deswegen ist so mein Gefühl, dass er da hätte mehr, also aktiver wirklich zum Ball auf die Flanke versuchen drauf zu gehen, aber natürlich nochmal richtig gute und eklige Flanke für Schmeichel.
Was sagst du? Ja, ich glaube auch, weil, also Schmeichel hat ja eigentlich nur am langen Pfosten, Thuram war es ja und Mbappé. Vor ihm war ja jetzt nichts weiter, wo du jetzt sagen würdest, der kann da vielleicht noch, oder musst du irgendwie drauf warten, dass da noch ein französischer Spieler dort noch dazwischen raucht oder so, in der Tormitte oder so, Höhe des Elfmeterpunktes oder so. Ja, sondern es ist eigentlich ganz klar, ich muss mit allem, was ich habe, irgendwie vielleicht Faust, Hand reicht manchmal auch, um den abzufangen, da vor Mbappé am Ball kommen. Die Flanke überragend getreten, finde ich, von Griezmann. Also die sind ja wirklich brutal eklig. Ne? Ja. Langer Pfosten zum Tor gezogen, also dann kam er eben auch genau dahin, wo er auch hinkommen musste, ne? Mitten ins Getümmel rein dort, okay. auf die beiden, die am langen Pfosten durchgestartet sind. Aber ja, ein Mann seiner Klasse kann da, glaube ich, aktiver und noch mutiger sein bei der Flankenverteidigung, weil dann hinten raus, den kannst du ja nicht mehr verteidigen. Ne? Also den Schuss von Mbappé dann.
Ja, ja.
Das geht dann nicht
Meter,
mehr.
Aus 2 Metern.
Genau. Das geht ja nicht mehr. Aber du musst irgendwie versuchen, da vorher dran zu kommen, glaube ich.
Okay, sind wir uns einig.
Gut, sehr schön. Dann sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass das Ding von Chesney auch okay war gegen Saudi-Arabien. Ne? Diese Doppelparade. Leco mio, ey.
Ich weiß nicht, wir müssen ein bisschen überlegen, aber das ist das geilste, die geilste Parade, Doppelparade im Prinzip des Turniers bisher. Würdest du mir da widersprechen? Muss man vielleicht wahrscheinlich ein bisschen länger gerade noch überlegen. Aber,
ja, Doppelparade. Also ich glaube, der japanische Keeper, der gegen Deutschland auch noch so eine schöne Doppelparade, aber natürlich 11 Meter gehalten, ne? Kurz vor der Pause beim Stand von 1-0 für deine eigene Mannschaft.
Ja, plus halt noch, er hält den Elfmeter ja auch erst er täuscht an, dass er ihm aus gesehen links springt, schon mal übergeil, sieht man auch nicht oft. Und dann, ich weiß nicht, ob du diesen Screenshot quasi gesehen hast auf Twitter, wie knapp es ist, dass sein linkes Bein gerade noch auf der Linie ist. Das ist ja eine Millimeterentscheidung.
Wahrscheinlich gut, dass er die größeren Schuhe angezogen hat. Ne?
Wahrscheinlich, und mit den langen Stollen noch.
Ja.
Das ist ja trotzdem bewusst, weil er hält das linke Bein bewusst ja noch ein bisschen zurück im Gegensatz zum rechten, aber natürlich kann er das nicht so genau ausmessen, dass er hundertprozentig weiß, dass er jetzt noch auf der Linie steht, also natürlich auch mit Risiko ein bisschen gespielt, aber da hat alles gestimmt bei dem, bei dieser Elfmeter-Parade. Natürlich ist der Elfmeter auch nicht gut geschossen.
Nein.
Das ist auch Elfmeter, klar.
Nein.
Achso, ja.
Nicht geschossen, die werden gehalten.
Yes, ja.
Du hast der war wirklich gut gehalten, weil Chesney erst nach links angetäuscht hat und dann nach rechts gegangen ist so. Hat er natürlich auch extrem viel Kraft aufwenden müssen, weil er dann ja auch so einer sehr, sehr tiefen Position sich dann mit dem rechten Bein abgedrückt hat. Das ist eher fast hingefallen, ja. Also wäre der Ball dann weiter nach links gegangen vom Schützen aus in die Ecke, dann wäre es auch schwierig für ihn gewesen, da hinzukommen, aufgrund der fehlenden Reichweite im Abdruck. Aber das war in Summe schon eine sehr, sehr ordentliche Parade. Ja, ja. So. Also einfach, weil er eben den Schützen da ein bisschen so getäuscht hat, den man erst nach links angetäuscht hat und dann rechts vollendet sozusagen. Und dann natürlich die Schnelligkeit, wie schnell er dann wieder oben auf den Beinen. Ne? Und dann diese Parade noch gezeigt, das war schon geil. Also hat mich schon gefreut, so eine Parade.
Ja, definitiv. Also so aus die zweite Parade aus so kurzer Distanz, dann steht er ja kurz in der Luft sogar mit seiner Parade, kriegt die Hände noch hoch, lenkt den Ball drüber. Mhm. Ah, herrlich. Ja, herrlich.
Absolut. Vielleicht noch abschließend, wir hatten jetzt schon einige Male gesehen, dass Spiele da 0-0 ausgegangen sind. Ich glaube, wie viele Spiele haben 0-0 waren es? Ich glaube, 6 oder so, die torlos ausgegangen sind.
Es waren diese zwei Tage, wo irgendwie 4 in 8
genau, Spielen irgendwie 4-0 WM, irgendwie genau, sowas, bei der letzten WM war, glaube ich, ein Spiel 0-0 oder so, was natürlich der Aufhänger dafür genommen wurde, dass da die Spiele langweilig sind. Wie siehst du das? Würdest du das per se jetzt noch den, natürlich müssen wir auch über die Offensivreihe der jeweiligen Teams sprechen, aber ist ja auch ein Verdienst auch der Torhüter am Ende des Tages. Ne? Also wenn wir auch gucken, dass einige Torhüter jetzt bereits den Man of the Match gewonnen haben. Also Jan Sommer hat zum Beispiel in dem Auftaktspiel gegen Kamerun da bei dem 1-0 den Man of the Match gewonnen. Kaspar Schmeichel hat den Man of the Match gegen Tunesien da gewonnen. Ist ja trotzdem eigentlich Verdienst auch der Torhüter, dass viele Spiele 0-0 ausgegangen sind und eben nicht 0-1 oder 1-1 oder so.
Ja, mit Sicherheit. Also wenn man sich die XG-Werte der Spiele ansieht, dann ist das ja trotzdem noch okay. Mir macht es trotzdem Spaß, die Spiele zu schauen. Natürlich kann man das nicht alles auf, dass es so viele torlose Spiele gab, nicht alles auf die Torhüter schieben. Ich finde es eher so ein bisschen, dass auch vermeintlich schlechtere Mannschaften es ja mittlerweile mega gut schaffen zu verteidigen. Also verteidigen ist das auch so ein bisschen großer Schlenk jetzt, aber im Afrika-Cup Anfang des Jahres, da gab es auch viele 0-0 und teilweise von Mannschaften, die gefühlt keinen Spieler in Europa irgendwie haben, nur in der heimischen Liga in jetzt fällt mir gerade kein Land an. Ich glaube, es war Botswana, bin mir aber gerade nicht sicher, die nur Spieler in der heimischen Liga haben, in der schlechten Liga, aber es trotzdem schaffen, gegen dann stärkere Nationen, die dann Weltklasse-Spieler in ihren Reihen haben, 0-0 zu spielen, weil sie einfach das Verteidigen gut beherrschen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Trend, den man jetzt auch bei der Weltmeisterschaft sieht. Aber natürlich, zum guten Verteidigen gehört natürlich auch ein guter Torhüter.
Ja, definitiv. Also ohne einen guten Torhüter gewinnst du halt nichts.
Auf jeden.
Ja. Also nicht mal ein Punkt. So. weil eben auch einige Paraden von Torhütern dabei waren. Jetzt, ich erinnere mich an diese Szene von Bono den marokkanischen Torhüter gegen Kroatien im ersten Gruppenspiel, wo er dort auch eine riesige Parade gegen Kramaric, was glaube ich, da gezeigt hat, wo er zum 1-1 so einen Block nochmal rausgeschoben hat, aus ganz kurzer Distanz. Und das hat eben auch das 0-0 festgehalten. Also die hatten dann auch teilweise schon ihre Finger damit im Spiel, dass der eben 0-0 ausgegangen ist. Oder eben Polen gegen Mexiko, erstes Gruppenspiel, Ochoa hat er wieder zugeschlagen in seiner guten Verfassung.
Yes.
Sinnbildlich dafür. Yes. Gut, dann haben wir es ja geschafft. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist.
Ja, sehr gerne.
Mein Lieber, hat wieder Spaß gemacht, eine gute Stunde hier mit dir zu schnacken oder zu babbeln, wie man bei euch ja sagt.
Richtig. Ja, danke dir auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, immer wieder gern. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Donnerstag spielt Deutschland gegen Costa Rica. Mal sehen, mit welcher Laune wir da hier einsteigen. Aber wenn Costa Rica das Ding zieht, dann kann es ja eigentlich schlechter kaum sein. Nehme ich an. Nein, natürlich besser. Natürlich besser. Wir freuen uns auch, wenn Costa Rica mit Brian Ruiz, Joel Campbell und Keylor Navas da weiterkommt. So eine geile Truppe.
Auf jeden Fall.
Wir müssen nicht drüber reden. Ja, in diesem Sinne, wahrscheinlich wird dann die nächste Folge irgendwann Freitag, Vormittag, irgendwie so im Laufe des Tages rauskommen. Augen und Ohren offen halten und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Oh, Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.